Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Sportsfreunde und natürlich auch Freundinnen des gepflegten Geländeradsports auf knubbeligen Reifen. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Hot Seats and Cold Brews. Mittlerweile in der 239. Folge unseres Podcasts und diesmal bin ich erstmalig euer Host und bringe direkt ein relativ schwieriges Thema mit schwere Kost zum Anfang, nämlich Trail-Legalisierungen, Trail-Sperrungen, der ganze Alarm und Wahnsinn, der einen so im Wald widerfahren kann. Und dazu habe ich mir zwei kompetente Gesprächspartner, sage ich mal, eingeladen, die wissen, was geht nicht, was geht gar nicht, wo kommen wir her, wo gehen wir hin und überhaupt. Und ich kenne die zumindest teilweise ganz gut und begrüße jetzt also den Thomas Kaplanek und den David Mörs von der Initiative Wuppertrails. Schön, dass ihr da seid.
Hallo, servus.
Ja, schön im Chor. Ich hätte schon sagen sollen, wer jetzt antwortet. Ne? David, ich fange mal ganz kurz bei dir an, weil dich kenne ich auf jeden Fall schon ein bisschen länger, aber eigentlich jetzt auch nicht perfekt, weil wir beobachten uns, glaube ich, über Social Media schon ewig. Wir fahren dieselben Trails im selben Wald, aber zusammen gefahren sind wir exakt einmal. Ist das richtig?
Ja, das stimmt.
Ich erinnere mich. Das war so im Halbdunkeln, wo wir irgendwann mal, ich glaube, wir sind fast in so ein Förster-Auto reingeknallt, mal hinter so einer Kurve, weil wir auch keine Beleuchtung oder so dabei hatten. Was gleich vielleicht schon ein cooles Thema sein wird, mit Beleuchtung durch den Wald fahren, ist ja auch schwierig. Aber stell dich doch mal kurz vor, was machst du beruflich? Ich glaube, du bist mit Propane so ein bisschen zugange, ist aber nicht dein Job. Was sind deine Hobbys? Hast du Kinder, Frauen? Was geht?
Ja, super. Ja, also ich habe eine Frau, nicht Frauen, aber dafür drei Kinder. Genau, aber dafür drei Kinder von einer Frau.
Sehr gut,
weiß ich. Ja, genau.
Und die sind auch schon Hund, ne?
Ja, ich sag mal, wir haben die so über die über alle Altersklassen verteilt. Also wir haben 19, 15 und 7. Also von daher hart am Gas bis zu, obwohl eigentlich ist auch der Kurze schon ganz gut am Gas für sein Alter. Also von daher, ja, irgendwie ja. Sind auch alle irgendwie fahrradbegeistert, bleibt ja irgendwie auch nicht aus, wenn der Vater genauso fahrradverrückt ist. Ja, genau. Also ich fahre jetzt seit über 20 Jahren Mountainbike in allen möglichen Varianten. Hab klassisch mit Downhill angefangen vor 20 Jahren. Dann kam dann irgendwann Enduro und sitze inzwischen eigentlich hauptsächlich auf dem Enduro-Rad. Hab aber eigentlich noch alles da. Pumptrack fahre ich auch gerne. Ja, also in jeglicher Art und Weise, jegliche Disziplin von Mountainbiken fühle ich mich zu Hause. Ich, wie du schon richtig gesagt hast, ich arbeite jetzt seit über 10 Jahren freiberuflich für Propane, wirklich von den Anfängen an im Marketing alles mit unterstützt und aufgebaut. Damals waren das noch, ich glaube, 5 Leute.
Oh, sind jetzt aber ein paar mehr. Wie viele sind es jetzt? Du weißt das wahrscheinlich.
Ja, ist auch immer schwierig. Ich habe auch das Gefühl, jedes Mal, wenn ich da bin, sind wieder 10 mehr da. Ja, also sind dadurch, dass es ja jetzt auch die ganzen Niederlassungen in USA, in UK gibt, verliere ich da auch so ein bisschen Überblick. Aber irgendwas so um die 110, 120 würde ich sagen.
Ach, krass, krass.
Ja. Und ja, super spannende Reise, ne, das von klein auf sozusagen mitgekriegt zu haben und da auch irgendwie mitwirken zu können. Und habe da wirklich auch viel gemacht von Marketing, dann zwischendurch auch das Management und Aufbau des Nachwuchsteams zusammen mit Markus Klausmann. Und ja, mache aktuell mit der NG Hohenwarter zusammen immer noch das Sponsoring-Management und tatsächlich auch die Digitalberatung und Marketingberatung, weil das eigentlich auch mein normaler Job ist. Bin halt im Digitalstrategieberatung bei Agentur-Beratung eigentlich angestellt. Wie gesagt, mache das Gleiche, aber eigentlich auch mit Leidenschaft für Propane jetzt schon seit vielen Jahren. Und bin hier im ortsansässigen Mountainbike-Verein, im Velo Solingen, recht aktiv. Bin da der Jugendwart und trainiere die Bambinis, die 5- bis 8-Jährigen und die U17, U19 Enduro, sagen wir mal Leistungsklasse. Also die, die auch schon rennorientiert unterwegs sind.
Alter Schwede.
Und wie du schon gesagt hast, ne, Wuppertrails ist halt auch so ein Thema. Ne?
Aber wie,
weil von nichts kommt nichts. Nee. Und wenn man irgendwo mit denen trainieren will, braucht man Trails.
Braucht man Trails.
Idealerweise legale. Ne? Vor allen Dingen, wenn du als Verein unterwegs bist.
Ja, aber wie krass ist das, ey? Was machst du bitte alles? Und dann haust du doch in der wenigen Freizeit, die da bleibt. Also ich habe 2 Kinder und die fahren beide nicht so richtig viel Fahrrad. Du hast 3, die fahren alle. Und dann dein letztes bisschen Freizeit haust du dann noch in so ehrenamtliche Arbeit rein. Also alter Schwede, ey. Respekt. Hut ab. Hut ab.
Ja, mega. Danke. Aber ist halt auch Leidenschaft irgendwie, ne? Und man kann das eine mit dem anderen ja kombinieren, ne? Dadurch, dass der Jüngste ist noch im Alter der Bambinis und den trainiere ich natürlich mit. Der ist da beim Training mit dabei. Mein Mittlerer ist eben bei dem Enduro-Training mit dabei. Von daher ist dann ja selbst auch das Training ist ja irgendwie auch Family-Time irgendwie.
Ja, ist richtig. Das ist richtig. Das ist cool. Ja, danke. Thomas, zu dir, wir kennen uns nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, persönlich sind wir uns noch nie über den Weg gelaufen, haben uns zigmal in Videokonferenzen gesehen, weil das Team der Wuppertrails ja einmal wöchentlich Videokonferenzen macht, wobei ich da nicht so ein regelmäßiger Gast bin, Asche über mein Haupt. Und du pflegst die Insta-Page von Wuppertrails, die ich auch ziemlich cool finde, da komme ich aber gleich auch nochmal drauf zurück. Aber was machst du denn beruflich? Vor allem, ich habe mal gehört, du hast irgendwie bei Canyon mal irgendwie die Räder durch den Hof geschoben.
Durch den Hof geschoben. Ja, tatsächlich habe ich circa 6 Jahre indirekt für Canyon gearbeitet. Und da haben wir als externer Dienstleister, als Canyon das noch mit der Firma Visivic Software Design in Düsseldorf gemacht hat, haben wir die Fahrräder von Canyon durch das Browserfenster geschoben, sozusagen. Also wir haben die komplette Webseite betreut. Damals zu der Zeit habe ich Online Art Direction gemacht mit anderen Kollegen für Canyon zusammen. Genau, und so konnte ich dann eigentlich ganz gut meine Leidenschaft, mein Hobby mit dem Beruflichen da verbinden. Und es war immer eine super lustige Zeit. Weil halt die ganzen Leute dort, mit denen ich gearbeitet habe, für Canyon halt alles so Fahrradnerds waren. Das waren so Rennrad-Enthusiasten mit aerodynamischen Beinen und Körpern und ich war da so halt irgendwie der Enduro und damals war das auch gar nicht so ein Thema. So der Downhill und Trail Rowdy so unter den Leuten.
Ja, die Bekloppten aus dem Bergischen Land wieder, ne?
Ganz genau die.
Und Visivic, die saßen im Hafen,
nee, glaube ich,
in diesem funky Giri-Gebäude.
Ja, die, genau. Die saßen damals vor meiner Zeit dort im Hafen, dann sind sie umgezogen auf die Stresemannstraße. Auch eine sehr, sehr wilde Gegend, sehr lustige Geschichten da erlebt im Umfeld. Profitiert dann natürlich, was dieses Storytelling so angeht, dass man da sammelt, von der Hauptbahnhofnähe.
Ja. Geil.
Genau.
Und jetzt machst du
das
was?
Das war auf jeden Fall eine sehr lustige Zeit. Ich bin jetzt User Experience Designer oder wenn man diesen etwas uneingänglichen Begriff ins Deutsche shiften möchte, Nutzererfahrungsgestalter.
Schön.
Und genau. Und mache im Grunde genommen Hand aufs Herz quasi das Gleiche wie vorher, nur mit unterschiedlichen Nuancen und mit verschiedenen Arbeitsprozessen, die noch vorher dran und hinten nachgelagert sind, sozusagen. Ja. Genau, also es ist ein Job, der nimmt halt sehr viel Marktforschung und Nutzerforschung mit auf. Man beschäftigt sich halt also wirklich ganz eingängig und spezifisch mit den Problemen der Nutzer, mit den Herausforderungen, genau, um da halt wirklich dann zielgerichtete Lösungen entwickeln zu können. Und irgendwie bringe ich das halt auch in diese Initiative Wuppertrails mit ein.
Ja.
Du hattest ja irgendwie erwähnt, Instagram.
Ja, ja, für mich erklären sich jetzt so ein paar Dinge, wenn ich unsere Seite ansehe, weil du machst das, finde ich, sehr schön grafisch aufbereitet und du präsentierst da Fakten einfach relativ emotionslos, einfach Fakten zu dem Thema, so wie viele Biker sind im Wald und wie viele Wanderer und keine Ahnung, ich habe es jetzt nicht vor, also die Zahlen nicht im Kopf, aber du machst das so unaufgeregt und so sachlich und wenn ich mit Leuten über dieses Thema spreche, machen Mountainbiker die Umwelt kaputt oder so, dann ich werde da immer direkt aggressiv, ne, und hol dann die Kelle raus und sag, die anderen sind viel schlimmer und bla bla und du bleibst da immer so voll auf den Punkt und voll sachlich und wir wurden ja auch in Kommentaren und in privaten Nachrichten auch schon echt dafür gelobt, wie unemotional einfach das dargestellt wird. Und wie schaffst du das, so klar und sachlich zu bleiben? Weil ich bin mit so viel Herzblut in diesem Thema und ich reg mich immer furchtbar auf, wenn uns so Frevel vorgeworfen wird.
Zum einen ist mir das Thema total wichtig. Also mir ist es halt so wichtig, dass ich halt gerne unemotional bei dieser Sache bin. Ne? Also ich möchte mich halt einfach nicht aufregen über das Thema Mountainbiken und die ganzen, ich sag mal so Stilblüten, die da so rumgeistern. Also sei es irgendwelche wirklich unterirdischen Lokalpresseartikel, die es so manchmal gibt, seien es manche komischen Erzählungen, die man so aufschnappt oder auch vielleicht mal selber erlebt hat. Aber wenn man mal so irgendwie in sich reingeht und so ein bisschen reflektiert, ne, auch so seine Umwelt irgendwie nochmal reflektiert, dann weiß man ja, ja, Moment mal, das ist ja nicht jeder so, weil sonst wäre es ja andauernd irgendeine Art von Eskalationsstimmung oder es wären irgendwelche Konflikte und man könnte ja gar nichts mehr machen irgendwie. Und wir wissen ja alle, dem ist halt nicht so, aber gleichzeitig finde ich es super interessant zu wissen, warum werden denn Dinge so dargestellt, wie sie dargestellt werden? Oder warum sagen zum Beispiel auch manche Leute, das ist alles total furchtbar, was die Radfahrer hier machen? Oder warum sagen manche Leute, oh, die nervigen Leute mit ihren Hunden zum Beispiel? Ne? Also ich kann nichts davon ganz nachvollziehen. Vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass ich selber Hundebesitzer war. Mein Hund ist leider nicht mehr... Ja, der lebt leider nicht mehr. Wir sind halt mit dem Kind irgendwie auch mal so unterwegs auf dem Rad und wie auch immer. Ich bin mal Motorrad gefahren, pipapo. Und dadurch blickt man mal so ein bisschen über den Tellerrand halt. Aber ich finde es halt immer interessant zu sehen, wo kommen gewisse Stimmungen halt her. Und ich möchte das Ganze halt nicht auf irgendwelchen Mutmaßungen basieren, sondern möchte das Ganze halt, ja, validiert mit Fakten belegen können, um dann halt letztendlich genau auf diesen Fakten und auf diesen Werten herum eine zielgerichtete Lösung mit zu entwickeln. Also das ist mir halt super wichtig und ich denke, man muss halt zum Teil etwas weg von so einer Emotionalisierung, auch von so gewissen Besitzansprüchen, nenne ich es mal, ne? So mein Wald, dein Wald, unser Wald, genau, und einfach mal irgendwie alle Leute halt, die dort unterwegs sind, mit ins Boot nehmen, also was die Betrachtungsreise angeht.
Ja, voll.
Also genau, von daher, weiß ich nicht, findet sich das vielleicht auch so ein bisschen in diesem Instagram-Account und der Kommunikation wieder, wobei ich halt gerade noch schon sagen wollte, ich mache das halt echt zähneknirschen und ich bin echt kein Social-Media-Freund.
Ja, was beruhigt mich.
Vielleicht ist es auch gerade deshalb so, dass es so unemotional ist, weil viel von dem, was ich so sehe in Social Media, ist halt meiner Meinung nach, also meine ganz persönliche Meinung, häufig drüber so und fast schon überemotional.
Ja, ja, und das, ich denke, das ist super gut, auch wenn wir vielleicht mit Zähneknirschen und gerne anders das argumentieren würden, aber letztendlich ist es, glaube ich, gut, das so sachlich runterzubrechen und ich würde mich freuen, wenn ein paar Zuhörer auf die Seite gehen, sich das mal anschauen, wie man es machen kann und vielleicht auch ihr Herzchen da lassen oder Like da lassen, dass wir mehr Follower haben. Einfach, ich glaube, diese lokalen Initiativen, egal wo die sind, die brauchen einfach überall Unterstützung. So, das ist, glaube ich, das A und O. Nee, aber mega. Aber unser Podcast heißt ja übrigens Hot Seats and Cold Brews. Habt ihr euch auch ein Bier aufgemacht? Also ich trinke ja ein Füchschen alt, weil ich habe mir letztes Mal, als ich mit dem Tobi gepodcastet habe, da habe ich mir ein Sixpack halt geholt. Und der Tobi, der trinkt ja nur eine Flasche, dann ist der Stralle. Deswegen habe ich noch vier. Wie kommt ihr so über den Abend? David, was hast du dir aufgemacht? Gibt es in Wuppertal eigenes Bier?
Boah, weiß ich gar nicht so genau. Ich bin da eher so ein bisschen eigen. Ich bin tatsächlich großer Heineken-Fan. Kann man jetzt drüber streiten, ob es ein gutes Bier ist oder nicht.
Und so schmeckt.
Ja, genau.
Das ist wie mit
Trails, bin ein großer Holland-Fan. Wir fahren gern nach Holland drüber und da gehört irgendwie immer Heineken zu. Und tatsächlich trinke ich gerade Heineken 00, weil Dry January.
Ja? Ah ja, stimmt. Aber der January ist vorbei seit 2 Tagen.
Ja, aber der Rest steht halt noch hier.
Der Reststoff.
der muss halt noch weg. Nee, ich hatte tatsächlich letztes Jahr blöderweise mir von irgendeinem Vieh beim Biken im Wald was in einen Stich eingefangen und habe dadurch im Sommer eine Borreliose gekriegt. Und dann so eine Antibiotikumkur. Und als wir eben im Urlaub waren, Sommerurlaub in Holland, durfte ich keinen Alkohol trinken und habe da das Heineken 00 probiert. Und ich finde, das ist eins der besten alkoholfreien Biere, das man halbwegs trinken kann. Von daher ist das gar nicht so schlimm.
Ja, stimmt. Das habe ich, also alkoholfrei finde ich auch gut. Ja, muss ich sagen, habe ich auch schon probiert. Und hier, was muss man in Duisburg trinken? Ach nee, du bist ja gar nicht in Duisburg, sagst du, ne?
Genau, ich bin im Wuppertaler Exil sozusagen. Okay. Nee, genau, ja, stimmt. Ich tingle halt immer viel hin und her zwischen Wuppertal, Essen und Duisburg tatsächlich. Da kommt diese Achse her. Aber
in Essen musst du Stauder trinken, ne?
Was Wuppertal? Oh, es wird ganz fies, oder? Ja, ja, aber sagt man so.
Das, Stauder das, hat das früher bei den Uni-Partys immer ganz viel Freibier gespendet. Deswegen bin ich in der Brauerei sehr positiv.
Ich trinke tatsächlich ein auch alkoholfreies Budvar.
Ach, sehr schön.
Ja. Genau, sehr lecker. Awesome. Ja, tschechische Biere macht man wenig falsch, selbst in alkoholfrei. Und ja, es geht ganz gut und so nach dem zweiten Kasten macht es auch ganz, ganz schön viel Spaß.
Ja, auf jeden Fall. Naja, okay, wollen wir zurück zu unserem Thema. Also ich glaube, die Hauptproblematik, dass wir ja überhaupt Probleme haben im Wald, weil früher hatten wir die ja eigentlich gar nicht, ist ja, dass es einfach immer mehr Biker gibt. So, das hat viele Gründe, Corona, Jobrad etc. ist alles vielfach besprochen und da müssen wir gar nicht drüber reden. Es sind einfach immer mehr geworden, weil es ja auch irgendwo ein geiler Sport ist. Und wir haben ja in Deutschland sogar mehr aktive Fahrradfahrer mittlerweile als aktive Fußballer. Und jetzt muss man mal gucken, wie viele Fußballplätze oder Bolzplätze gibt es und wie viel legales Mountainbike-Angebot. Ich habe das nicht valide recherchiert, aber ich glaube, das Verhältnis ist wahrscheinlich so 1 zu 1000 oder so. Und jetzt die Frage, David, du bist ja viel mit der Kommunalpolitik da zugange bei dir. Woran liegt das? Ist das so eine deutsche Verbotskultur oder sind die Deutschen einfach fußballgeil oder was ist da los im Wald? Warum, wieso kriegen wir das nicht hin oder nur sehr selten hin? Man kann es ja nicht pauschalisieren, es gibt ja durchaus Plätze, wo es schon funktioniert, aber wieso haben wir so wenig legales Mountainbike-Angebot und ist es so übelst anstrengend, da überhaupt was auf die Beine zu bringen?
Ich würde sagen, von allem, was du gesagt hast, etwas.
Sehr gut.
Das macht es halt eben nicht einfacher. Also zum einen, ja, ich sag mal, dass jetzt Deutschland Fußball geil ist, da braucht man jetzt, glaube ich, nicht drüber reden.
Da gibt es gar keinen Grund mehr für, mal spielen ja.
Ja, das stimmt auch. Ja, ich muss auch sagen, also ich bin da sehr emotionslos, was Fußball angeht. Ich finde es nicht scheiße. Ich bin aber jetzt auch kein riesen Fußballfan. Ne? Wenn mal ein gutes Spiel ist, gucke ich mal mit. Aber kann dem jetzt auch nicht so viel abgewinnen. Von daher ist jetzt für mich ein Fußballplatz auch eher uninteressant für die eigene Betätigung. Ich glaube, es hat einfach ganz viel damit zu tun, Fußball hat einfach eine riesen Lobby. Ne? Und im Mountainbiken beginnt es halt so gerade erst, dass sich zaghaft, ist so mein Gefühl, eine Lobby aufbaut. Ne? Der andere Punkt ist, Fußball ist extrem vereinsorganisiert und ich stelle natürlich auch fest, dadurch, dass ich ja eben in der Vereinsarbeit auch stark involviert bin und ja, wir wachsen in den letzten Jahren, gerade eben im Jugendbereich sehr stark, ja, die Anfragen werden immer mehr. Aber Mountainbiken ist ja schon kein klassischer Vereinssport. Ne? Also ich sag mal, wer, der jetzt Mountainbiken schon lange betreibt, hat jemals für sich überlegt, in den Verein zu gehen. Da muss man auch sagen, dass die Ursprünge der meisten Vereine liegen ja dann auch irgendwie eher auf der Straße oder dann vielleicht im Cross-Country-Bereich. Ich glaube, dass sich eben auch viele der Leute, die eben die Trails, von denen wir jetzt sprechen, im Wald fahren, sich von vielen der Vereine noch einfach nicht abgeholt fühlen. Ne? Und so führt das eine zum anderen. Ne? Hätten wir jetzt viel mehr Vereine, ja, wäre automatisch die Sichtbarkeit viel größer. Ja? Durch die Sichtbarkeit und durch die Vereine würde automatisch eine stärkere Lobby entstehen. Und am Ende ist es ja eigentlich ein großer Teufelskreis.
Ja, aber brauchen wir mehr Vereine? Wir brauchen doch eigentlich nur mal, also eigentlich müssen wir die Mountainbike ja einfach nur mal dazu kriegen, in den Verein einzutreten. Vereine gibt es ja. Und wenn es, weiß ich nicht, eine DIM-Mitgliedschaft wäre oder so. Ich glaube, es geht ja darum, dass die Biker einfach mal zahlenmäßig sichtbar werden für die Politik und die Entscheider. Weil viele wissen ja gar nicht, wie viele die sind.
Und, ja, genau. Ne, du musst sie sichtbar machen. So, ne? Und deswegen ist auch das, wann immer ich Leute im Wald treffe oder man irgendwie ins Gespräch kommt, ne, ich versuche immer dafür zu werben, irgendeinem Verein beizutreten. Ich geht mir gar nicht darum, jetzt zwingend die Mitgliederzahl für den Verein hochzuschrauben, in dem ich aktiv bin, ne, sondern mir geht es einfach darum, weil ich eher das große Ganze sehe. Ich sage, trete irgendeinem Verein bei, ja, damit du sozusagen eine weitere Nummer bist, die deutlich macht, wie groß die Interessensgruppe ist. Ja, und ich meine, es gibt ja jetzt zum Beispiel vom Mountainbike Touristik Forum gibt es ja eine Studie, die hattest du ja eben angesprochen, mit den 16.000 Mountainbikern in Deutschland, die ja eben begonnen haben, ja, das im Endeffekt zu erheben und auch sichtbarer zu machen. Ja, und jetzt hast du auch eben schon angesprochen, dass wir in der Initiative eben versuchen, das Ganze ein Stück weit zu entemotionalisieren und mehr auf Fakten zu heben. Und ich glaube, das ist eben auch eine große Chance, die wir haben, weil ehrlicherweise unsere, ich will sie jetzt nicht Gegner nennen, ne, das macht das Ganze ja fast schon wieder zu emotional, ne, aber ich sag mal, die verschiedenen Interessensgruppen, mit denen wir eben im Konflikt stehen oder wo wir eben Konflikte lösen wollen, die sind halt eher auf der sehr emotionalen Schiene unterwegs. Ja? Und das zwingt uns ja automatisch dazu, das Ganze eher sachlicher zu betrachten. Ja? Weil da kommen dann so Sätze wie, alle Mountainbiker machen den Wald kaputt. Ja? Und sag, ja gut, dann versucht das doch mal mit Zahlen zu belegen. Weil alle unsere Argumente können wir inzwischen dank von Umfragen etc. mit Zahlen belegen. Und ja, das ist definitiv ein Ansatz, der uns weiter nach vorne bringt.
Ja, und ich glaube auch, wenn man sich rumguckt, zumindest in Deutschland, so wo gibt es wirklich ein legales Angebot an Trails? Da haben wir jetzt hier zum Beispiel den Klingentrail in Solingen. Ich meine, es ist eine mega Initiative, die einen Verein da auf den Weg gebracht hat. Aber es ist natürlich nur ein Trail, aber es gibt ja auch in Stromberg so ein kleines Trail jetzt in Brilon hier da. Und es sind ja immer, oder in der Regel, ganz selten sind es mal irgendwelche Touristiker oder so, aber in der Regel sind es Vereine, die sowas auf den Weg bringen. Also Radsportvereine, Leute, die ihre Freizeit da opfern und so. Und ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo man sich ein Rad kaufen kann und sagt, jetzt bin ich fertig, jetzt bin ich Konsument und fahre durch den Wald. So, ich glaube, das funktioniert nicht mehr.
Nee, absolut nicht. Das würde ich auch so sehen. Ja? Oder andersrum, es funktioniert gerade noch, ja? Führt aber ja in all den Ballungsgebieten und jetzt ist ja unsere ganze Ecke hier, ne? Ich sage jetzt gar nicht nur mal hier Raum Wuppertal, sondern wirklich das ganze Bergische Land, hat ja ein sehr großes Einzugsgebiet, ja, weil eben nah an Ballungsgebieten gelegen. Dadurch ist die Last auf den Trails extrem groß. Ja. Die ist jetzt für Leute wie Thomas und mich, die hier seit 20 Jahren fahren, ne, da können wir natürlich schön beobachten, oder du ja auch, ne, da können wir natürlich ja schön sehen, wie sich das über die letzten Jahre und Jahrzehnte ja eigentlich entwickelt hat. Ja. Und da muss man ja fairerweise sagen, wenn man hier an einem Samstagmorgen an den einschlägigen Parkplätzen um 11 mal vorbeifährt, dann sieht's aus wie ein Bikepark. Ja? Also da stehen ja alle Parkplätze voll mit auswärtigen Kennzeichen, Fahrradträgern, so zwischen 11 und 12 schlagen die hier alle auf. Ja? Da kann ich jetzt auch jeden, wenn man mal versucht, über den Tellerrand zu schauen, natürlich auch irgendwie denken oder verstehen, der irgendwie denkt, boah, was ist denn hier los irgendwie? Ja? Wir wollen doch nur mit unserem Hund in den Wald und jetzt sind hier diese ganzen Horden von Mountainbikern. Ja? Das ist völlig nüchtern betrachtet, dass ich natürlich schon verstehen kann, dass jemand, der so gar nicht da drin ist, der findet das erstmal komisch, ja, und vielleicht auch bedrohlich auf eine gewisse Art und Weise.
Ja, ja,
und von daher appellieren wir ja auch von der Initiative einfach immer sehr stark daran, dass sich idealerweise unsere Interessensgruppe dessen bewusst ist, ja, und dann auch mit diesem Bewusstsein auf die anderen zugeht, ja, und eben möglichst offen. Eigentlich der gesunde Menschenverstand, ne? Sei freundlich, du bist auf dem Fahrrad unterwegs, ne? Am Ende ist immer der Schwächste im Wald, auf den muss Rücksicht genommen werden, ne? Wenn jemand zu Fuß geht und wir kommen am Fahrrad, also nehmen wir Rücksicht, ja? Das sind so Sachen, die wären jetzt für mich ganz gesunder Menschenverstand, aber die Erfahrung der letzten Jahre, ne? Es wird immer voller im Wald, es sind ja auch nicht nur mehr Mountainbiker, durch Corona sind ja auch viel mehr andere Interessensgruppen im Wald unterwegs, so, ne? Und von daher, wo mehr Leute sind, da ist immer größeres Potenzial für Konflikte. Und jetzt war ja eingangs eigentlich dein Thema, dass du sagst, dass die Zeiten eigentlich vorbei sind. Ich kaufe mir ein Rad und gehe einfach fahren. Und das führte alles so ein bisschen dazu. Ne? Der Wald wird immer voller, es sind mehr sagen wir jetzt einfach mal, illegale Trails irgendwie entstanden, immer mehr. Ja, da ist auch nochmal so ein bisschen so eine Kritik in die eigene Interessensgruppe hinein, dass man einfach auch irgendwie den Hals nicht voll kriegt. Ja, es muss dann doch hier wieder noch ein neuer Trail sein und da noch ein neuer Trail, der nur 500 Meter weiter ist als der Trail davor. Zumindest bei uns in dem Gebiet sind das so ein paar Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben. Und da müssen einfach am Ende des Tages ist da gerade wilder Westen so ein bisschen im Wald, was alle Interessensgruppen angeht, und da muss einfach Führung her. Ja? Und Führung erreicht man durch ein legales, erschlossenes Angebot,
ja,
so, ne? an offiziellen Trails. Und das ist am Ende das, was wir eben in all den, und ich sitze jetzt hier seit fast 12 Jahren, immer wieder in runden Tischen. Und ich kann auch erkennen, dass da einfach auch eine Entwicklung bei den offiziellen Stellen stattgefunden hat. Also wo wir noch vor 12 Jahren vom Hof gefegt wurden, da waren wir halt noch ein paar Wilde. Ne? Vor 12 Jahren, da war der E-Bike-Boom noch nicht da. Da wurde gesagt, ist illegal im Wald. Auf gut Deutsch gesagt, geht wieder nach Hause. So, ne? Man merkt schon, dass auch ein Umdenken bei den offiziellen Stellen stattgefunden hat, dass sie auch einfach merken, Verbot ist keine Lösung mehr. Ja, ja. Sondern dass sie schon Angebote schaffen müssen.
Ja, ja, wobei,
proaktiv und vor allen Dingen gemeinsam mit den Mountainbikern agieren müssen.
Aber es gibt ja durch.
Ich kann hier natürlich nur eher für unsere Region sprechen. Ja? Es gibt bestimmt auch noch Regionen, die sind da deutlich strikter unterwegs, aber ich habe zumindest das Gefühl in den Gesprächen, dass bei uns das inzwischen wirklich eingesackt ist bei denen.
Ja, 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 richtig. Thomas, du lachst so süffisant. Hast du eine Anekdote dazu? Oder?
Nee, ich hatte gerade nochmal über das offizielle Angebot nachgedacht. Denn du hattest es ja anfänglich vorhin erwähnt, Dennis. Und David, du hast gerade diese 12 Jahre auch erwähnt. Ne? Also wir haben tatsächlich in dem Bereich, über den David spricht, haben wir ein offizielles Angebot von 2,8 Kilometern, welches ein offenen Bedarf an Single Trails gegenüber.
Das sind 2 Kilometer pro Jahr, jetzt wird man nicht gierig.
Nein, nicht pro Jahr, über alle Jahre hinweg.
Oh, das ist ja genau. Trotzdem nicht gierig.
Also wenn man das alles, das ist super, dass es das gibt, ne? Also keine Frage. Und das ist halt echt mega cool, was halt zum Beispiel die Jungs und Mädels damals am Kotener Busch mit dieser Downhill-Strecke schon vor 12 Jahren, meine ich doch, auf die Beine gestellt haben. Und es beweist ja auch, dass es halt funktioniert. Also
ja, aber der Aufwand steht ja oft in keinem Verhältnis zu dem Ergebnis. Das ist ja krass manchmal. Also Kotener Busch ist ein gutes Beispiel.
Das ist halt krass.
Ich meine, klar, da gibt's was Legales, da haben sich Leute voll ins Zeug gehangen, aber was ist das bitte? Ne?
Das musst du halt dem entgegenhalten. Ne? Also ich wohne da relativ nah in der Gegend. Also das heißt, wenn ich da fahren gehe, also ist zum Beispiel mein nächstgelegener Trail, also den kann ich hier mitnehmen. Es ist immer ein verstörender Weg über die Talachse mit dem Fahrrad durch den Verkehr quasi da hoch. Wenn ich da mal da bin, freue ich mich, dass es halt da ist. Aber es sind halt 1,3 Kilometer Strecke. Also das ist ein Teil von diesen 2,8 Kilometern. Der restliche Teil ist halt dann tatsächlich auf dem Klingentrail verteilt, der aufgrund der Wetterlage auch, ich glaube, circa 5 Monate im Jahr geschlossen ist. Aber klar, es ist halt natürlich der Aufwand, das Ganze da zu bauen und zu pflegen, also das ist halt echt schon, das darf, glaube ich, keiner unterschätzen. Ne? Man jammert, glaube ich, oder meckert auch relativ schnell darüber, ne, über dieses Angebot, und dann kommt sowas wie, ach, das ist ja langweilig, halt irgendwie immer nur so diese eine Strecke zu fahren. Ja, sehe ich ähnlich, aber es ist halt cool, dass es das gibt, aber ne, das Verhältnis zeigt es ja irgendwie. 1,3 Kilometer oder 5 Kilometer am Koten im Vergleich zu so einer Enduro- oder Single-Trail-Tour, die so, ja, sagen wir Pi mal Daumen 30 Kilometer hat, wovon nicht alles Trails sind, klar, aber das ist natürlich schon, das ist halt krass, ne? Und das ist halt leider etwas, was wir halt auch häufig gehört haben. David, ich glaube, du hast da auch noch nähere Insights von den runden Tischen, die zuvor passierten. Ne, also häufig kommen dann immer so Aussagen wie, ja, es gibt doch ein legales Angebot. Und dieses Wort legal, ich meine, das triggert mich schon so ein bisschen irgendwie, als würden wir hier über das Kissen reden oder über irgendwelche Waffen oder was auch immer. Das ist ja irgendwie albern. Kiffen, gut, ey, Kiffen ist legal. Also das würden wir hier über Drogen reden. So. Aber das ist halt so ein bisschen das, wo es halt wirklich noch sich, um zeitgemäß zu sein, was die aktuelle Entwicklung angeht, definitiv absolut weiterentwickeln muss. Was halt wirklich so diese Akzeptanz für wirkliche Single-Trail-Touren besteht. Denn es ist im Grunde genommen aktuell, wenn du es jetzt mit einem Wanderer vergleichst, und den Vergleich hatte mir ein Bekannter vor ein paar Wochen mal gesagt, stell dir vor, du sagst einem Wanderer oder du sagst einer Wandergruppe, hier haben sie ihren tollen Premium-Wanderweg, den gehen sie jetzt 500 Meter und wenn der zu Ende ist, dann drehen sie um, gehen nochmal zum Anfang und gehen den halt nochmal.
Ja.
Also das ist ja total
absurd. Eine schöne
Vorstellung. Ja. Viel Spaß dabei, genau.
Vor allen Dingen, wenn man sich mal
in ähnliche Situationen haben wir halt.
Ja, vor allen Dingen, wenn man sich mal vor Augen führt, dass, ich sag mal, eine der Redelsführerpartei, sag ich mal, an den runden Tischen der Sauerländische Wanderverein ist. So, ja, wo ich sage, eigentlich müsste man denen genau das vorschlagen. Dass man sagt, okay, dann laufen sie doch bitte diesen Weg immer nur hoch und runter. Und in dem Moment, wo sie merken, oh, das ist nicht das, was wir wollen, dann haben sie in etwa die Erkenntnis, dass vielleicht die Angebote, die aktuell angeboten werden, an dem Bedarf vorbei sind.
Aber ich sage dann immer ein bisschen zynisch so, und das hilft uns jetzt eigentlich nicht, das Argument, aber wenn ich jetzt Bock habe, mit dem Motorrad durch den Wald zu fahren, ne, dann kann ich ja auch nicht hingehen und ein legales Angebot fordern, nur weil ich da Bock drauf habe. Und sicherlich ganz viele andere hätten da auch Bock drauf. Also privat habe ich da keinen Bock drauf. Aber so als Beispiel mal, ne? So was legitimiert den Biker zu sagen, ich brauche ein legales Angebot, weil ich will jetzt hier Radfahren?
Boah, das ist eine gute Frage. Also ich sag mal, ich würde das gar nicht auf den Biker beschränken, ne, sondern vielleicht die Frage eher so formulieren, was legitimiert eine Interessensgruppe, die sozusagen aktuell kein Angebot im Wald hat, ein Angebot einzufordern. Weil durch all die Gespräche, die wir mit der unteren Naturschutzbehörde führen, und zu denen haben wir einen sehr, sehr guten Draht inzwischen, die sind die, dass sie sagen, sie sind halt echt nicht die Einzigen, die gerne was im Wald hätten. Ne? Wir haben noch die Geocacher und ich weiß nicht, wen sonst noch alles. So, ja. Und ich glaube, alle Interessensgruppen, die einfach etwas möchten, stehen vor der Herausforderung, sozusagen darzulegen, warum sie etwas möchten und warum das sinnvoll ist. So, ja. Und jetzt ist es halt so ein bisschen so, dass über die Jahrzehnte, ich sag mal, die Interessensgruppe Mountainbike an vielen Stellen schon so ein bisschen Fakten geschaffen hat, ja, vielleicht anders als die Geocacher, keine Ahnung, dass einfach schon Trails entstanden sind und die sind jetzt da und die werden einfach gefahren. Und ein Stück weit, und das ist ja bei uns so, dass ja schon über die letzten 10 Jahre die Anzahl und die Dichte der Trails echt zugenommen hat. Ja? Und das ist ja schon, also allein das ist ja schon Ausdruck von Bedarf. Ja,
ja, unbedingt.
Und ne, dass ja einfach so viele Trails entstanden sind. Wenn man das Ganze jetzt auch nochmal, wie wir es gemacht haben, so ein bisschen mit Zahlen untermauern kann, ne, das dauert und ne, Tropfen, stetig, Stein, ja, so baut man dann irgendwann eine Argumentation auf, dass einem dann noch irgendwann zugehört wird. Und dann wird man als doch relevante Interessensgruppe wahrgenommen und kommt darüber dann sozusagen in Gespräche über, ja, ne, Thomas hat es eben schon gesagt, über legale Angebote oder ich sage mal gern offizielle, ne, über offizielle Angebote. Ja, das ist so ehrlicherweise so ein bisschen der Weg. Ja? Und ich glaube, dieses Unemotionale ist dabei eben extrem wichtig. Und man muss sich dem Ganzen, also wenn jemand wie wir so etwas angehen möchte, der muss sich zwei, drei Sachen bewusst sein. So, die eine Sache ist, das ist ein Marathon. Ja? Du gehst wirklich einen Marathon, von dem du die ersten Jahre im Hamsterrad läufst.
Ja, du erzählst jetzt
immer Jahre, wieder oder? Das Gleiche. Ja, richtig. Ja. Ne? Du erzählst immer das Gleiche. Ja, immer wieder. Ja? Und ne, so wie man, glaube ich, in der Theorie sagt, ne, eine Marketingbotschaft muss 7-mal gehört werden, ne, damit sie sich irgendwie im Mindset verankert hat. wir sind hier bei dem Vielfachen von 7-mal.
Ja? Also, weil die Ansprechpartner ändern sich ja auch oft, ne?
Also das kommt auch noch hinzu. Ne? Das ist ehrlicherweise ein Stück weit zu unseren Gunsten, ne? Weil wir jetzt natürlich schon auch ein paar Leute gesehen haben, die wirklich Hardliner waren. Die sind einfach inzwischen Rente gegangen. Ja. an offizieller Stelle. Ne?
Die Gegner halt sterben weg.
Ja, sterben will ich nicht sagen, aber sie treten zumindest aus dem Arbeitsleben raus. Und es kommen halt neue, motiviertere Leute. Ne? Das haben wir jetzt ja selber bei der unteren Naturschutzbehörde. Ja? Unser Hauptansprechpartner ist wirklich ein sehr noch junger, sehr motivierter Typ, der sich da auch wirklich reinhängt, wo wir schon gesagt haben, wir haben den fast so weit, dass der anfängt, Mountainbike zu fahren. So, ne? Das sind sie schon ganz geil, finde ich.
Ja, ja?
Also von daher, da muss man halt noch ein bisschen Glück haben. Ne? Aber du musst halt einfach Durchhaltevermögen haben. So, ne? Das ist im Endeffekt die eine Sache. Und es ist ein unfassbar komplexes Thema. Ja? Also komplex, A, was die Mannigfaltigkeit der verschiedenen Stakeholder angeht. Ja? Sowohl derer, die gegen dich argumentieren, als auch die, mit denen du zusammenarbeiten musst. Ja? Das war mir am Anfang definitiv auch nicht bewusst. Und es ist echt viel, wo du dich einarbeiten musst, ne? Was so Materie angeht. Also was ich echt in den letzten 10, 12 Jahren gelernt habe, wirklich über, was darf man im Wald, auf was muss man im Wald achten, wie ist die Gesetzeslage, die eben auch nicht hundertprozentig eindeutig ist. Ja? Wie wird die lokal unterschiedlich interpretiert? Ja, wie wird die teilweise von Behörde zu Behörde unterschiedlich interpretiert? Jetzt haben wir in all den Gesprächen festgestellt, dass auch die ganzen unterschiedlichen Behörden, sei es Wald und Holz NRW, Forstbetriebe, untere Naturschutzbehörde, selbst die sind sich mitunter nicht einig, ja, wie sie die Situation einschätzen. Ja, und man muss all diese Leute abholen und muss die in den Dialog bringen und an den Tisch bringen. Ja? Und weil das tun die nicht alleine, das tun die nicht intrinsisch motiviert, sondern das ist am Ende die Arbeit unserer letzten Jahre gewesen. Ja? Die Leute alle zusammenzubringen, an einen Tisch zu bringen, um dann eben konstruktiv über Lösungen zu sprechen. Ja? Und das passiert eben nicht mal eben. Und nee. Wir hatten bei uns ich sag mal so, Mountainbike Deutschland hat das vielleicht einmal kurz mitgekriegt, ich weiß gar nicht, ob es 2019, 2020, so Anfang Corona war das, da gab es bei uns in der Lokalpresse, gab es ja einen schönen Artikel mit einer schönen Headline, Hallali, die Bezirksvertretung bläst zur Jagd auf Mountainbiker.
Das war mein Highlight, ey. Absolut.
Ja. Ja, also da hat sich jemand richtig kreativ ausgelassen an der Headline. Leider war sehr fatal, was in dem Artikel stand. Dort wurde von einer Sitzung der Bezirksvertretung berichtet und dort wurden verschiedene Vertreter der einzelnen Fraktionen zitiert, begonnen mit der Polizei, die irgendwie die Bevölkerung um Mithilfe bittet, und dann ging es durch die Fraktionen durch, bis dann halt, glaube ich, am Ende, ich meine, es wäre CDU, aber ich will jetzt hier auch nichts Falsches sagen, irgendjemand zitiert wurde, der sagte, ja, da muss man Hindernisse in die Strecken legen, ja, und da wurde wirklich ein kausaler Zusammenhang aufgemacht, der sehr gefährlich war. Ja, ja, begonnen mit der Legitimierung durch die Polizei. Ja. Jetzt ist ja alles bei uns hier Kronenberg, Wuppertal, sehr dörflich. Ich bin direkt in die Redaktion gefahren, da ich auch den Chefredakteur ganz gut kenne. Und dann gesagt, ganz ehrlich, ist dieser kausale Zusammenhang so dargestellt worden? Weil wenn ja, dann erstatte ich jetzt Anzeige. Ja. Da wurde natürlich sehr zurückgerudert.
Ja, ja, und man muss ja auch dazu sagen,
so ist das natürlich nicht gesagt worden.
Ein Tag nach dem Artikel lagen die Äste im Wald, ne? Muss man auch sagen.
Ja, absolut, absolut. Ne? Also es war danach, also war wirklich ganz schlimme Stimmung im Wald. Ja? Es ist immer die Frage, ob man sich einbildet, ne? So ein bisschen self-fulfilling prophecy, keine Ahnung. Aber wir hatten alle schon das Gefühl, dass da wirklich eine ganz komische Stimmung im Wald war, dass Mountainbiker echt fast schon wie Geächtete angeschaut wurden. Ne? Aber lange Rede, kurzer Sinn. Das Ganze hat natürlich tierisch geknallt. Ne? MTV News hat das aufgegriffen. Der Fabio Schäfer hat's aufgegriffen. Das hat natürlich in seinem, ich weiß gar nicht, Vlog oder wo er es auch immer nochmal hatte, in den sozialen Medien wurde es aufgegriffen, dann wurde es unfassbar emotional. Ja, also wir haben gefühlt, glaube ich, erstmal ein halbes Jahr gebraucht, um die Emotionen wieder einzufangen, weil auf der Ebene kannst du ja überhaupt nicht konstruktiv reden. Ne? Aber es braucht manchmal halt auch einen Knall, um Sachen ins Rollen zu bringen. Und da muss man sagen, da hat sich bei uns zumindest die SPD sehr stark für gemacht, ne, dass wieder ein neuer runder Tisch, der ja inzwischen mal wieder eingeschlafen war, wieder ins Leben gerufen wurde, streckenweise mit neuen Protagonisten besetzt. Und das ist der runde Tisch oder das war im Endeffekt der Zündfunke, den es gebraucht hat, um uns dahin zu bringen, wo wir jetzt heute sind. Ne? Wir sind immer noch ein gutes Stück entfernt von einem legalen Angebot. Aber wir hatten gerade letzte Woche einen sehr guten Termin mit der unseren Naturschutzbehörde, wo wir ein Grobkonzept vorgestellt haben für das Schaffen von legalen Angeboten, das jetzt von Ihnen sehr, sehr positiv aufgenommen wurde. Jetzt haben wir glücklicherweise bei uns in der Initiative auch wirklich Leute vom Fach, also Gutachter etc. Von daher können wir schon sicher sein, dass das Konzept sehr valide ist. Das wird jetzt geprüft von der unteren Naturschutzbehörde und wird dann wieder im nächsten runden Tisch wieder allen Beteiligten sozusagen vorgestellt. Und das wird jetzt weiter verfolgt. Aber der Weg dahin ist wirklich ein sehr, sehr langer, sehr steiniger. Ja, und
ja, es sind halt auch diese Millionen Puzzleteile, die sich da so zusammenfügen und das bei den Entscheidern dauert es halt Jahre, ne, bis das so ankommt. Wir hatten ja neulich bei uns im Chat diesen mega spannenden, ich glaube, es war ein Ausschnitt aus einer Fernsehsendung, wo der Chef von der Wirtschaftsförderung Hagen gesprochen hat und er hat gesagt, man muss sich als Stadt überlegen, so was kann ich, so was habe ich. Ne? Und es gibt Städte, die haben nicht viel. So Wuppertal, Solingen, Hagen, das sind jetzt nicht so the places, wo jeder leben will. Ne? Aber er sagt, wir haben eine Topografie, die für junge Leute spannend ist, für Mountainbiker, für Freizeitsportler. Und es macht einen Imagewandel für eine Stadt, wenn da wieder junge Leute hingehen und wieder was machen und auch natürlich vielleicht was konsumieren oder so. Ne? Und er sagte auch,
dass das
Image ist für Unternehmen zum Beispiel die wichtigste oder einer der wichtigsten Standortfaktoren. Ne? Und wenn du das Ding so groß denkst, ja, dann wird das langsam, dann kriegen die Entscheider das nämlich auch langsam mal mit. Da passiert was so eine Riesenbewegung ist, die wir eigentlich positiv für uns nutzen können, statt immer nur mit Verboten da reinzugrätschen.
Ja, absolut. Ne? Und da sind wir ja eigentlich wieder genau bei dem Punkt, dass es so viele Stakeholder gibt, die da mitspielen. Ne? Also wir sind jetzt gerade am ersten Schritt, dass wir eben mit der unteren Naturschutzbehörde gemeinsam ein Konzept erarbeiten. Ne? Und am Ende kann die untere Naturschutzbehörde auch nur eine naturschutzrechtliche Befreiung aussprechen oder die Empfehlung. Und dann geht's als nächstes an die Politik. Ne? Und jeden dieser Stakeholder kriegst du halt mit anderen Themen. Ne? Ich sag mal, das ganze Thema, was du gerade angesprochen hast, ist natürlich super interessant, wenn es an die Politik geht. Ne? Wenn die wiederum wissen, die untere Naturschutzbehörde hat schon gesagt, das ist bedenklich, das kann so umgesetzt werden, ja? Dass das Konzept für ein legales Angebot, dann ist das für die schon mal zumindest das, dass sie sagen, okay, auf der Basis lohnt es sich für uns überhaupt mal weiter darüber nachzudenken, weil das ist eine der größten Hürden und die haben wir im Endeffekt schon mal genommen. Ja, und dann geht es aber darum, denen aufzuzeigen, welche Vorteile es hat, ne, für sie, sich auch für dieses Thema einzusetzen. Ne, weil am Ende geht es ja darum, ne, wie kann dann die Politik für sich davon profitieren? Ne? Am Ende muss jeder irgendwie davon profitieren. Und wenn er ein Ziel sieht, ja, dann ist er auch motiviert, sich da reinzuhängen. Und jetzt haben wir ja auch mit unserem OB, der ja hier so eine große Offensive ausgesprochen hat, dass Wuppertal hier neue Digital- und Tech-Stadt werden will, ja, wenn es nach ihm geht. Ja. Wenn wir jetzt natürlich uns wieder anschauen, die, sag ich mal, Statistiken und die Befragungen, die es schon gibt, ja, dann ist, ich sag mal, gerade in dieser Berufsgruppe, ne, man sieht's, Thomas und ich arbeiten in der digitalen Branche, ne, oder grundsätzlich in diesem ganzen Agentur-Digital-Umfeld ist Outdoor-Sport, ich will es nicht nur aufs Mountainbiken beschränken, ist schon sehr beliebt, ja, und ich sag mal, Angebote in dem Bereich würden natürlich Wuppertal attraktiv machen. Ne? Weil jetzt muss man sagen, ey, wenn ich hier Richtung Tech und Digital und so denke, Wuppertal, drumherum ist irgendwie Düsseldorf, Köln etc., wer geht dann nach Wuppertal? So, ne? Auch wenn ich großer Lokalpatriot bin und finde, es gibt viele Gründe, nach Wuppertal zu gehen.
Ja, aber Trails können durchaus ein Grund
sein. Das steht vielleicht, absolut, absolut.
Also ich meine, guck mal, was in Freiburg passiert. Gut, Freiburg ist eh eine attraktive Stadt und der Schwarzwald ist gut zum Radfahren. Das illegale Angebot da ist spitze und das legale aber auch, muss man sagen. Und mir fällt dann auch noch die Stadt Ilmenau ein in Thüringen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt jeder auf dem Schirm hat. Ich weiß nicht, ob es da viel Legales gibt, aber ich weiß, dass es mega geil viele Trails gibt, dass viele extra deswegen dorthin gehen zum Studieren. Die Uni soll wohl auch nicht schlecht sein. Und die Stadt, wie soll ich sagen, die duldet und gönnt denen viel, den Bikern. Ne? Also da ist ja auch einmal im Jahr ein fettes Downhill-Rennen, da sind die ganzen Shuttles sind von der Stadt gesponsert und so. Manchmal kommt man ja auch an Vorgaben nicht vorbei, die der Naturschutz gibt und so, aber es reicht ja schon, wenn einem nicht Steine in den Weg gelegt werden. Ne? Und ich finde, an solchen Beispielen sieht man einfach, dass es geht, wenn gewisse Leute das wollen.
Ja, genau, genau. Ja.
Aber es gibt auch andere Beispiele, es gibt auch schlechte Beispiele. Da habe ich hier mir noch zwei, drei aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Irgendwo im Raum München und auch bei Bamberg, da war ich sogar selbst vor Ort, da war von heute auf morgen, weil die Biker sagen ja immer, ja, man kann uns nichts, ne? Wir fahren dann halt woanders, geht ein Trail zu, machen wir einen anderen auf. Stimmt nicht, ne? Also in den beiden Regionen, da war von einem Tag auf den anderen alle Trails mehr oder weniger zerstört, unfahrbar gemacht, Äste rein, Bäume rein, vom Forst, überall Flatterband, überall Schilder, teilweise Banner aufgehangen in 3 Meter Höhe, sodass man die auch nicht mal eben runternehmen kann, wo steht Fahrradfahren nur auf öffentlichen Wegen, nicht nur auf diesen Trails. Also fette Verbotsschilder. Und wenn der Punkt kommt in der Region, wo sich der Biker aufhält, ne, also jeder fährt ja woanders, aber wenn der Punkt kommt und das passiert, dann kannst du auch nicht einfach wieder einen neuen Trail aufmachen, weil dann ist ja auch der Druck der anderen Waldbenutzer auf einmal so groß, ne? Weil die wissen ja dann auch sofort, ey, ihr dürft hier nicht fahren, Kollegen, ne? Wo wir mittlerweile überall vielleicht noch geduldet sind und teilweise vielleicht auch alles in Ordnung, aber wenn der Punkt erreicht ist, dass das Schilder an allen Enden und Ecken steht, ist vorbei. Und ich glaube, da sind sich viele überhaupt nicht bewusst, dass es auch ein Ende geben kann, ne? Wenn man sich einfach auch nicht richtig benimmt, so im Wald.
Ja. Ja, definitiv. Also wir haben das bei uns, ist es ja so, dass jetzt Ranger anfangen werden, wahrscheinlich im 2. Quartal diesen Jahres, wird ja schon lange angekündigt, die zwar in erster Linie erstmal dafür da sind, im Wald aufzuklären, auch wie gesagt auch nicht nur in Richtung Zielgruppe Mountainbiker, sondern auch eigentlich aller Nutzer des Waldes, wie man sich im Wald zu verhalten hat und auch darauf hinzuweisen, wenn man etwas macht, was, sag ich mal, den Regeln oder dem Erlaubten zuwider ist. Nichtsdestotrotz haben die aber am Ende des Tages, haben die ein sogenanntes robustes Mandat, ja, und sind somit der, wie hieß es so schön, der verlängerte Arm der Staatsanwaltschaft. Das heißt, die dürfen dich als Mountainbiker tatsächlich festhalten, die dürfen dich stellen, ja, und auch fixieren, bis die Polizei da ist. Das ist natürlich für die Ultimo-Option, weil ich sag mal, ich glaube auch keiner der Ranger hat Bock, sich da wirklich täglich mit irgendwie Dreier-, Vierer-Gruppen Mountainbiker, wo sie jedes Mal in der Unterzahl sind, da rumzuschlagen. Ne? Aber ich will damit nur sagen, noch kommen die und sind natürlich erstmal offen und positiv und gehen in den Dialog und in die Aufklärung. Ja. Wenn sich aber da unsere Interessensgruppe als besonders renitent erweist, ja, und das ist ja genau das, was du gerade sagst, dann fahren wir halt einfach trotzdem irgendwo anders. So, ja, dann greifen die halt mal durch. Und ich glaube, wenn die mal durchgreifen, dann wird es hier nicht lustig.
Nee, also ich kenne Regionen, da wurde durchgegriffen. Und, ne? Da standen die am Trailausgang mit mehreren, ne? Und dann, also es war im Nachbarland, in Belgien. Ist auch schon lange her, aber da gab es eine Region, da hieß es, Biken ist verboten. Und dann standen die an Trailausgängen mit mehreren Rangern. Und dann musstest du da direkt lönen. Und wenn du nicht lönen konntest, dann konntest du deine Karte durch den Automaten ziehen. Und wenn du keine Karte dabei hast, dann ist jetzt kein Witz, dann haben die das Rad konfisziert. Dann
konntest
dir das abholen gegen Auslösung.
Ja.
Und das klingt jetzt
das,
so
wie. Das wurde auch gesagt, dass sie das dürfen. Ja. Also die dürfen das konfiszieren. Ja,
aber ich finde daran,
also auch die Ranger,
so weit soll es gar nicht kommen. Ne? Und da brauchen wir den deeskalierenden Thomas.
Ja, genau.
Der dann da reingrätscht und sagt, nein, so weit lassen wir es nicht kommen. Wir müssen deeskalieren.
Ja, ich grätsch hier alle weg. Ja, zeig mir, wo die
ja, sind. Ja, ey, wir haben, es ist echt ein Problem.
Aber
wir
Dennis,
haben so viele, also wir haben auch viele Idioten, muss ich sagen. Auch welche, die Reichweite haben. Ich habe neulich, es gibt noch einen anderen, oh, es gibt ja mehrere Podcasts, sag ich mal, einen anderen deutschen Podcast, da habe ich neulich so ein Instagram-Video gesehen, wo die mit einer GoPro einen Wanderweg runtergeknallt sind, zwischen den Wanderern durch und gesagt haben, boah, wir sind cool durch den Wald gekerchert und haben das hochgeladen. Und dann denke ich mir, Leute, ey, ihr lebt von dieser Szene, ihr seid mittendrin, ihr habt eine Verantwortung und dann macht ihr so einen Scheiß. Das geht nicht. Ich habe dir auch direkt eine Nachricht geschrieben, blieb unbeantwortet leider. Aber sowas bringt mich komplett auf die Palme und da brauchen wir eigentlich dich, der dann cool bleibt.
Dennis, was mich gerade interessiert hat, hattest du noch mal was gehört, was dann die weiteren Auswirkungen waren von diesen Aktionen unten im Bamberg irgendwie? Wie, also haben die Leute dann da irgendwie massenweise ihre Fahrräder jetzt wieder verkauft?
Nee. Und
frönen die jetzt
angekommen? Also nein, da gibt's mehrere Spots und es war jetzt nicht das Einzige, wo man fahren kann. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt verschmerzbar war, dass man auf die Trails dann da verzichten muss. Mittlerweile gibt es auch in Bamberg, oder es ist so im Umfeld von Bamberg, gibt es ein legales Trailangebot. Da hat sich auch eine Initiative gegründet, vielleicht sogar ein Verein, ich weiß es nicht. Und auch diesen an den Forst reingegangen, weil letztendlich so Verbote entstehen ja auch nicht einfach nur, weil man uns was Böses will. Ne? Sondern es gibt Gesetze, so ein Naturschutzgebiet darfst du nicht neben dem Weg fahren, fertig. Und an solche Gesetze müssen die sich halten. Und solange die keinen greifbar haben und mit keinem sprechen können, müssen die Gesetze durchsetzen, oder? So ist es doch. Und was wir jetzt letztendlich machen, hier bei uns und was woanders gemacht wird, ist ja Lobbyarbeit. Und die muss halt getan werden. Und ich glaube, dann findet man eine Lösung. Dann findet man überall eine. Gut, in München an Isartrails ist schwierig, aber sonst wird ja immer eine gefunden. Oder oft.
Ja, die Problematik ist halt, also ich meine, auch da ändert sich allmählich etwas, ja, aber dass im Endeffekt jede Initiative und jede Region für sich eine Lösung findet, ne, und eben jedes Mal bei Null anfängt, ne, und es wäre eigentlich super, wenn man, und das ist natürlich auch darin begründet, dass es wieder von Bundesland zu Bundesland völlig anders ausgelegt wird, es gibt eben unterschiedliche Gesetzgebungen, ne, das macht es natürlich super schwierig, ne. Aber schön wäre es natürlich, wenn man, sag ich mal, Präzedenzfälle hätte, wenn man, sag ich mal, wie so eine Art Basiskonzeption hätte, wo man zumindest mal sagen könnte, ja, so ein bisschen irgendwas in die Richtung, ne, dass man sagt, okay, guck mal, in der Region hat man das so und so umgesetzt, ja, können wir das nicht hier auch heranziehen? A, fehlte da, wenn ich jetzt mal die ganzen letzten Jahre anschaue, wie lange ich das schon betreibe, glaube ich, jetzt von den 12 Jahren bestimmt die 10 Jahre davon hatte man eigentlich keinen großen Kontakt zu anderen Initiativen, ne, weil es eigentlich nirgendwo zentral so ein bisschen gebündelt wurde. Und in den letzten Jahren hat das ganz, ganz stark zugenommen. Ne. Und jetzt sind wir ja hier im Bundesland NRW, ne, und hier hat sich ja zumindest jetzt aus dem Zusammenschluss vom Deutschen Alpenverein, der DIMP, des Radsportverbands NRW und des Mountainbike Touristik Forums hat sich hier das KKT, das Kern- und Kompetenzteam Mountainbike gegründet.
TKKG.
ja, genau. Wurde, glaube ich, ja sogar auch darüber, gab es offizielle Pressemitteilung, weil es ja auch Homepage und alles gibt, gab es auch auf MTV News, vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen. Und das ist eben eine super Sache, ja, weil da geht es ja eigentlich eher nur darum, die Initiativen miteinander zu vernetzen, damit man voneinander lernen kann, damit nicht jeder bei Null anfangen muss. Ja, und dass man darüber in den Austausch gerät. Und dass irgendeiner auch mal so einen Überblick hat, so ein bisschen eher aus einer Vogelperspektive, wo sind denn eigentlich gerade Initiativen dran und versuchen, Lösungen zu finden und welchen Fortschritt und welchen Status haben die. Und auf der anderen Seite können die oder haben uns auch als Initiative dann zum Beispiel schon mit Experten, also dass sie den Kontakt hergestellt haben zu Experten, die uns irgendwie unterstützen. Das ist da schon sehr hilfreich. Und das ist für mich ein erster sehr wichtiger Schritt in Richtung Lobbyarbeit, weil es ein Stück weit ein Schritt in Richtung Organisation ist. So, ne? Also aus den ganzen losen Enden, die versuchen zusammenzuführen. Ja? Und so wird für mich ein Schuh draus. Ja? Und das ist eben eine Entwicklung, die ich wirklich super finde, ja, in den letzten Jahren.
Ja, ich finde, man kann ja auch einfach mal da reingucken, wo es schon funktioniert. Da gibt es ja ein paar Beispiele. Mir fällt da ganz positiv auf der Trailcenter Rabenberg. Und zum Beispiel auch in Holland. Also Holland hat ja mehr Trailcenter als weiß ich, Deutschland und Österreich und Schweiz zusammen wahrscheinlich. Also Holland hat nur keine Berge, aber Trails haben die ohne Ende. Und das ist auch über Ranger entstanden. Ne? Die haben halt gemerkt, boah, hier fahren aber ziemlich viel Mountainbiker durch den Wald und irgendwie stören sich die Wanderer dran. Dann müssen wir denen mal eigene Wege bauen. Und so ist das da entstanden. Da haben die nicht gesagt, das müssen wir versuchen, da müssen wir eigene Wege bauen. Und dann haben die aber auch gemerkt, ja, Wege bauen und pflegen kostet was, also machen wir eine Vignette. Und jetzt müssen die Biker da eine Vignette kaufen, damit sie fahren können. Und im Rabenberg auch, da kaufst du ja auch eine Vignette und kannst da fahren. Und warum ist das keine Lösung? Ich meine, die Leute kaufen sich alle paar Jahre für 5 Mille ein Fahrrad, für 2 Mille Klamotten, jedes Jahr ein neues iPhone, aber fürs Radfahren wollen sie nichts bezahlen im Walde.
Und ja, das weiß ich noch
nicht. Ja, genau, das weiß ich nämlich auch nicht. Ich glaube, das würde funktionieren.
Also wir haben ja die Umfrage gemacht, also oder wir haben in unserer Umfrage die Frage gestellt, ne? Und da war eine ganz breite Bereitschaft dazu da, irgendwie, ne? Zu sagen, klar, ich wäre absolut dafür bereit zu zahlen. Ne? Was natürlich dann ein Stück weit erwartet wird, ist, dass das, was man zahlt, natürlich dann auch wieder einfließt, ne? in Angebote. Ne? Also ähnlich wie es ja auch bei Reitern ist oder war. Ne? Dass die ja auch ihren Beitrag leisten mussten und dass der in Pflege und Ausbau von Reitwegen gesteckt wird.
Ja, das ist ja eigentlich fast überall so. Und, ob du jetzt Tennisspiel gehst oder Fußball oder Skifahren, du musst ja für die Fläche, die du nutzt, irgendwie bezahlen, weil einer muss halt ja auch wieder herrichten.
Ja, was ich auch völlig okay finde. Ne? Also ich meine, das ist ja so ein bisschen das, was der Thomas auch sagte. Ne? Das ist... Ja, dass hier manchmal dieses Anspruchsdenken herrscht. So, wir haben Anspruch auf Trails, ne? Wo ich irgendwie denke, ey, niemand hat Anspruch auf Trails. Also schon, wir haben schon mal gar nicht den Anspruch darauf, weil es einfach momentan einfach keine offiziellen gibt. Aber selbst wenn es die offiziellen gibt, ne, die erstellen sich nicht von selbst, ja, die pflegen sich nicht durch Zauberhand, ja, sondern da muss man halt am Ende auch was für tun. Und ich kann nicht nur fahren, ja, und das ist so ein bisschen das, wo ich auch immer mal so ein bisschen dazu oder mir wünschen würde, dass sich unsere Interessensgruppe mal mehr Gedanken darüber macht, ja, was kann sie denn eigentlich geben, ja, als nur das, was kann sie nehmen.
Ja.
Und man merkt das immer wieder in den Initiativen, da hat man Gleichgesonnene, ne, die haben das alle verstanden und wenn man dann im Wald zumindest mal so High-Level drüber spricht, dann sieht das jeder auch so. Aber spätestens an dem Moment, wo du sagst, ey, wir haben jetzt mal hier ein Pflegewochenende, wer hilft denn? Ja, stehst du da mit 3 Mannequins.
Ja, dann sind sie alle bei der Schwiegermutter.
Ja, genau. Ne, das ist halt so ein, das muss man halt verstehen. Ne? Also, wir haben ja eine ganz schöne Anekdote. Wie gesagt, alle Trails bei uns sind inoffiziell. Ja, und wir gucken aber schon immer so ein bisschen, dass wir die natürlich hier und da mal pflegen und dass wir vor allen Dingen die ganzen Ausstiege, ab und an mal bereinigen, ne? Weil natürlich durch Erosion etc. brauche ich niemandem zu erzählen, fließt da oder zieht man auch immer schön Dreck raus, der dann auf dem Wanderweg ist. Das sieht natürlich irgendwann auch wirklich kacke aus, also gehen wir regelmäßig her und machen da so ein bisschen sauber. Und wir waren, ich weiß nicht, ich glaube es war letztes Jahr, standen wir an so einem Trail und haben am Trailausstieg da wieder ein bisschen sauber gemacht, dann kommen da 3 Jungs runtergekachelt und wir kommen ins Gespräch und werden von denen angemault, in welchem beschissenen Zustand unsere Trails wären. Wo ich da gesagt habe, Kollegen, brennt euch der Helm irgendwie. Ja? Also A, kommt ihr hier hin und fahrt bei uns. So, ja? Und dann ist das hier alles noch, also ich weiß ja nicht, wo ihr wart in die letzten 2 Jahre, ja? Aber dadurch, dass es ja hier auch durch die Presse ging, ja, dass ihr tatsächlich glaubt, das sei hier ein offizielles Trail Center. Und wir, die hier gerade zwar ein bisschen Pflege machen, wir wären hier die Trailbau-Crew irgendwie.
Ja, ist geil, oder?
Das also.
Ja, aber die Trails sind doch auf Strava, ja, das ist also doch alles offiziell dann, oder? Ist das nicht so?
Ja, aber ne, da haben wir, also wir könnten diesen Podcast hier auch Stunden ziehen.
Ja, ich bin leider kurz Thema, davor, ne, die Reißleine zu ziehen, weil wir haben schon voll überzogen.
Mit diesen Apps, ne? Aber ich meine, wenn man sich jetzt zumindest mal, du hast Strava genannt, in dem Fall wäre es bei uns Komoot, ne? Es gibt einen ganz zentralen Parkplatz hier. Wenn man da mal auf Komoot schaut, dann heißt der Parkplatz in Komoot Trail Center Burgholz. Ja? Was natürlich auch jedem suggeriert, ja, der von außen kommt, Boah, super, Trail Center. Da steht zwar in ganz klein, ne, steht da irgendein Hinweis, ne, dass man sozusagen immer die, also dass man irgendwie darauf achten muss, was das jetzt für ein Gebiet sei, ne? Aber das liest ja kein Mensch, ne? Ja. Und da müsst ihr auch erstmal nachgucken, oh verdammt, das ist ja ein Naturschutzgebiet.
Ne? Da macht
das kommt ja bei uns auch schwer nicht hinzu.
Da macht so, Komoot, ne, auch keinen
absolut
guten Job,
nicht. Finde ich. Also ja, aber die lassen ja auch gar nicht mit sich reden. Also wir sind ja seit Jahren, haben wir wirklich den Dialog und den Austausch mit den ganzen Plattformen gesucht und zum Beispiel in Trailforks haben wir es super geschafft, dass wir über den Velo Solingen mussten wir so einen Zertifizierungsprozess durchlaufen und wir sind ja jetzt Admins, das heißt, wir können Trails einblenden, ausblenden, Trails löschen. Sobald jemand in Trailforks ein neues Segment erstellt, kriegen wir das mit und wir müssen es freigeben, bevor es rausgeht an die Öffentlichkeit. Also das funktioniert super. Strava lässt da auch nicht groß mit sich reden, da hat man nur die Chance, die Trails zu markieren als Gefahr auf Personenschaden. Damit kann man zumindest unterbinden, dass die besten Listen einsehbar sind, ja, zumindest auf dem Handy. Und dass man somit das ein bisschen unterbinden kann, dass hier diese virtuellen Rennen gefahren werden und sich die nächsten 10 Strava-Lines rechts und links von der eigentlichen Line nur geradeaus einen Berg runter einfahren. Aber Komoot lässt halt einfach gar nicht mit sich reden.
Aber jetzt also, kommt
haben wir uns Zähne ausgebissen.
Jetzt kommt ja vielleicht bald irgendwann das neue Waldgesetz. Da steht da ja auch eine interessante Passage. Ich weiß nicht, kennt ihr die? Das Markieren von Trails und Segmenten soll ja ohne Einstimmung des Eigentümers nicht mehr erlaubt sein. Und dann müssen die ja auch hergehen und das wahrscheinlich direkt softwareseitig unterbinden. Da ist ein bisschen Dampf aus dem Kessel dann vielleicht. Aber ich glaube, wir müssen nämlich leider zeitnah einen Strich jetzt mal drunter machen. Ja. Aber ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, die einzige sichere Rettung aller ist, indem sie sich organisieren, oder? In einen Verein gehen, eine Initiative gründen, zumindest bei der DIMP aufschlagen, einfach als Nummer im System, irgendwie sowas.
Wäre jetzt mein Vorschlag. Absolut. Ja. Und Verein gründen, Initiative gründen alleine reicht nicht, haben wir auch festgestellt. Wir sind jetzt gerade mitten im Prozess, einen Verein zu gründen, weil das ist dann spätestens das, was einem dann die offiziellen Stellen sagen, dass sie sagen, Initiative ist schön und gut, das sind aber nur einzelne lose Leute mit gleicher Interesse. Wir brauchen irgendeine Institution. Ja, und damit man hier vorankommt, und das wäre nämlich noch der letzte große Schritt, ich habe ja eben ein, zwei schon gesagt, dass man sich im Klaren sein muss, wenn man sich darauf einlässt, ne, dass man am Ende einen Verein gründen muss. Ja, man kommt bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wir sind jetzt viele Jahre ohne ausgekommen, jetzt wenn es aber wirklich in Richtung Lösung geht und dann will die Stadt in unserem Fall völlig verständlich einen Vertragspartner haben und ein Vertragspartner kann oder will definitiv auch keine Privatperson sein.
Nee, auf jeden Fall.
Sondern dafür brauchst du zwingend einen Verein.
Ja, das finde ich einen gelungenen Schlusssatz. Lieber Thomas, lieber David. Mega. Ich danke euch, dass ihr euch Zeit genommen habt, mit mir über dieses Thema zu sprechen und ein Bier zu trinken. Und Thomas, wir müssen das nochmal machen. Du brauchst mehr Redezeit. Der David hat ja immer reingeredet. Der ist ja unstoppable. Wie ist das auch im Trail? Ist der da auch schneller als du?
Das ist vollkommen okay für mich. Ich komme jetzt aus der Grippe raus. Ich schone noch meine samte Stimme einfach, David.
Von daher. Ja. Alles gut. Dann weiterhin gute Genesung.
Nein.
Und vielen, vielen Dank und bis nächste Mal.
Ja. Wir danken. Emma, bis auf den Trail, ne?
Bis auf den Trail.
Okay. Ciao, ciao.
Man sieht sich.
Ciao, ciao.
Tschüssi.